Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Knapp 8 Milliarden Menschen leben inzwischen auf der Erde und wir werden immer mehr. Die Vereinten Nationen erwarten zur nächsten Jahrhundertwende mehr als 10 Milliarden Menschen. Im Jahr 1950 waren es noch 2,5 Milliarden. Wie wir alle satt werden können, ohne den Planeten Erde zu stark zu strapazieren, damit hat sich der World Wide Fund for Nature beschäftigt. Fragen dazu gleich an Tanja Dräger-Deteran vom WWF. Anschließend geht es um die Lagerung von Atommüll in Deutschland. Wir berichten über Seen im Osten Afrikas, die immer mehr über die Ufer gehen. Und wir sagen Ihnen, was dahinter steckt, wenn das Telefon klingelt und vermeintliche Mitarbeiter von Microsoft anbieten, ein Computerproblem zu lösen. Und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Grundbuchauszüge. Wie viele Ressourcen für unsere Ernährung draufgehen, das hängt auch davon ab, was wir essen. Der WWF hat Szenarien für die Zukunft der Ernährung entwickelt. Sie unterscheiden sich durch den ökologischen Fußabdruck, den wir in Deutschland insgesamt hinterlassen. Am Telefon begrüße ich dazu Tanja Dräger-Deteran vom WWF. Guten Tag, Frau Dräger.
Guten Tag. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wovon hängt es denn vor allem ab, wie ressourcenaufwendig unsere Ernährung ist?
Ja, es hängt vor allen Dingen davon ab, was wir zu uns nehmen. Und hier schlagen vor allen Dingen die tierischen Produkte zu Buche, insbesondere Fleisch und Wurst, aber eben auch Käse, Sahne, Eier. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft gänzlich auf diese Produkte verzichten müssten. Wir haben das in Form, wie Sie eben schon erwähnt haben, in Szenarien aufgeführt, auch für die Flexitarier, also den Fleischgenuss, aber auch für Vegetarier und Veganer. Wie ernähren wir uns eigentlich in Zukunft planetarisch, kulinarisch, ohne die ökologischen Belastungsgrenzen der Erde zu überschreiten?
Und wie machen wir das?
Was sicherlich so sein wird, wo wir uns hinbewegen müssen, ist, dass wir den Konsum an tierischen Lebensmitteln reduzieren, insbesondere von Wurst und Fleisch. Da gehen wir im Prinzip Hand in Hand mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja schon allein aus gesundheitlichen Gründen eine Halbierung des Fleischkonsums empfiehlt. Also hier müssen wir als Gesellschaft drüber nachdenken, wie wir da hinkommen. Und da denken wir, der Verbraucher sollte nicht alleine in die Verantwortung gezogen werden, sondern hier gilt auch, die Politik ins Visier zu nehmen sozusagen und Stellschrauben zu drehen, damit wir wirklich in Zukunft als Verbraucher, wenn wir essen gehen, wenn wir einkaufen gehen, mit der einfachen Wahl auch die gesunde und nachhaltige Wahl zur Verfügung haben.
Also den Fleischkonsum in etwa halbieren als Gesellschaft, der eine mehr, der andere weniger. Und was ist mit Milch und Wurst und Eiern? Müssen wir da auch sparsamer werden?
Da sollten wir auch reduzieren. Das kommt natürlich darauf an, was einem persönlich wichtig ist. Reduziere ich eher den Fleischkonsum, aber ich mag lieber noch Milch trinken oder ist es die Sahne, die ich auf keinen Fall weglassen will. Das müsste natürlich jeder für sich privat und persönlich selber herausbekommen, wo er am ehesten verzichten könnte. Aber insgesamt geht es eben darum, sich auf den Weg zu machen und Alternativen zu probieren. Also pflanzliche Eiweißalternativen, da sind die hochwertigsten, ja die Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbse. Aber es gilt natürlich auch in die Zukunft zu gucken, was wäre denn noch an Möglichkeiten vorhanden.
Hängt es denn wirklich nur am Fleisch? Es gibt ja auch pflanzliche Lebensmittel, die mit viel Aufwand hergestellt werden. Also etwa Avocados aus fernen Ländern, die intensiv bewässert werden müssen und dann vielleicht eingeflogen werden.
Ja, wenn man sich die Gesamtbilanz anschaut, wir haben derzeit, wenn man sich die Ernährung betrachtet und den Flächenfußabdruck, den unsere Ernährung hinterlässt, sind es 2000 Quadratmeter etwa pro Person und davon gehen 75% auf das Konto von tierischen Produkten und nur 25% auf pflanzliche Lebensmittel. Daran sieht man sehr deutlich, selbst wenn es das ein oder andere pflanzliche Lebensmittel gibt, das einen größeren Flächenfußabdruck hat, so ist es im Verhältnis doch immer noch gering.
Sie wollen die Gesellschaft in die Pflicht nehmen und nicht so sehr die einzelnen Personen. Wie könnte das gehen?
Das könnte damit gehen, dass, wenn wir an die Zukunft denken, tatsächlich die einfache Wahl, die gesunde und die nachhaltige Wahl ist, zum Beispiel in Kantinen. Wenn ich essen gehe in einer Kantine, dass die veganen, vegetarischen Gerichte schon allein anders positioniert sind. Nicht als Schlusslicht, sondern an den Anfang gerückt, nicht am Ende des Ausschankes, sondern am Anfang. Damit kann man schon sehr viel bewirken, das zeigen Studien. Es gilt aber auch natürlich darauf zu achten, wie wird dann zubereitet. Die Bundeseinheitliche Ausbildungsordnung Bundesordnung für Köche zum Beispiel ist von 1998. Da gilt es, da war damals noch vegan oder vegetarische Küche kaum sozusagen in der Ausbildung integriert. Hier gilt es dringend nachzubessern, weil wenn es nicht schmeckt, werden wir auch wenig Leute überzeugen, umzudenken.
Wie ist denn die Bereitschaft in der Gesellschaft dazu, das Umdenken mitzumachen?
Wir sehen gerade in der jungen Generation einen Wandel, wenn man das vergleicht mit meiner Generation zum Beispiel. Die junge Generation, da gibt es doppelt so viele von der Anzahl her Vegetarier und Veganer und auch doch der Wunsch, auch in der Gesellschaft mehr und mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Bio-Lebensmittel haben einen Boom erlebt, gerade in dem letzten Jahr von über 20% Umsatzwachstum. Also hier kann man Trends sehen, die in die richtige Richtung gehen, in eine größere Nachhaltigkeit hinein und in einen Konsum von geringeren tierischen Lebensmitteln.
Haben Sie
und vielleicht noch einen Zusatz, wo es auch wirklich gilt, nachzusteuern, wenn man bedenkt, dass heutzutage im Angebot 1 Kilogramm Hühnerfleisch, zum Beispiel Hühnerschenkel, kosten 1,80, 1,90. Im Vergleich dazu ist Gemüse zum Teil teurer, zum Beispiel Brokkoli oder Aubergine. Hier gilt es wirklich zu überlegen, ist das eine richtige Balance oder sollten wir uns nicht woanders hinbewegen?
Tanja Dräger-Deteran war das vom WWF. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Die Atomreaktoren laufen Ende nächsten Jahres aus, doch das Erbe des Atomzeitalters bleibt uns bekanntlich noch lange erhalten. Wo die hochradioaktiven Abfälle letztlich landen werden, das wissen wir frühestens in 10 Jahren. Das Endlager selbst wird wohl in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in Betrieb gehen. Wie können wir uns ein Endlager vorstellen und wie steht es um die Zwischenlagerung in der Zeit bis dahin? Axel Schröder ist diesen Fragen nachgegangen, unter anderem in Gorleben, dem Standort, der lange Favorit für ein Endlager war.
Mitte der 1980er Jahre wurde mit dem Bau des Bergwerks in Gorleben begonnen. Entstanden sind 2 Schächte und Stollen, die mit einer Gesamtlänge von rund 7 Kilometern den Salzstock durchziehen. Ein einziger von ursprünglich 9 geplanten Bereichen des Untergrunds wurde untersucht. Vor dem Erkundungsstopp in Gorleben konnten sich Journalisten von Bergbauingenieuren wie Peter Ward erklären lassen, wie die Bewegungen des Gesteins in 840 Meter Tiefe vermessen werden.
Also wir haben eine Systemgenauigkeit von 0,14 mm. Also wir messen schon in Hundertstel Bereich. Das müssen wir auch, weil wir wollen diese Daten in die Zukunft extrapolieren. Deswegen müssen wir sehr genau jetzt messen, um zu wissen, in 100 Jahren oder 200 Jahren, wie weit das Salz sich bewegt hat. Wenn wir jetzt 1 Millimeter falsch sind, über den Jahren, macht das einen ganz großen Unterschied aus. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier doch relativ genau messen.
Ausgeführt wurden die Erkundungsarbeiten von der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern, der DBE. Ralf Schmidt war damals Sprecher der Firma, die die Konzepte für die Einlagerung von hochradioaktivem Abfall in horizontalen Stollen umsetzen wollte.
In diesen Strecken würden dann Endlagerbehälter abgelegt werden. Das heißt, man würde die runtertransportieren auf einen Plattformwagen, würde die unten auf Schienen bis zur Einlagerungsposition transportieren. In dieser Einlagerungsposition würden die dann abgesetzt werden und anschließend mit Salz die Resthohlräume verfüllt.
Unabhängig davon, in welchem Gestein ein Endlager für deutschen Atommüll entstehen wird, die Lagerstätten dürfen nicht in Erdbebengebieten liegen. Sie müssen ausreichend mächtig sein und sich mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche befinden. Im Bergwerk Gorleben wurde nie radioaktiver Müll eingelagert. Allerdings stehen im Zwischenlager Gorleben 113 sogenannte Castor-Behälter. Das Lager ist umgeben von einem mächtigen Erdwall und gesichert mit Stahlzäunen, Bewegungsmeldern, ist Tag und Nacht erleuchtet. Wie in allen anderen 16 auf ganz Deutschland verteilten Zwischenlagern werden die Castor-Behälter auch in Gorleben rund um die Uhr elektronisch überwacht, erklärt der Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung Tristan Zielinski in der Gorlebener Castor-Halle.
Der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktion. Er muss beispielsweise die Unterkritikalität des Inventars gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in dem Behälter. Das kann auch sichergestellt werden und es handelt sich natürlich bei den Brennelementen, die sich in den Behältern befinden, auch um abgebranntes Material. Insofern sind die Anreicherungsgrade da auch gar nicht für gegeben.
Bis zu 135 Tonnen wiegen die Behälter. Abgeschirmt ist der hochradioaktive Inhalt durch eine über 40 cm dicke Stahlhülle. Einige Behälter haben Zimmertemperatur, in anderen hat der Abfall noch immer eine Temperatur von mehreren hundert Grad.
Wir haben auch Castoren, die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden beispielsweise, da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad. Weil die Aktivität dort noch etwas höher ist.
Rund um die Uhr wird die Dichtheit der beiden massiven Stahldeckel überwacht und auch der Worst Case wurde durchgespielt, der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz, die massiven Atommüllbehälter aber schon, erklärt Tristan Zielinski.
Die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet.
Nach dem Neustart der Endlagersuche ist klar, alle deutschen Zwischenlager werden länger in Betrieb bleiben müssen als geplant. Schon heute laufen Untersuchungen, ob und unter welchen Bedingungen die Betriebsgenehmigungen verlängert werden können. Denn ein Endlager für hochradioaktiven Müll steht frühestens in den 2050er Jahren zur Verfügung.
Über die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll war das ein Beitrag von Axel Schröder. Die Suche nach einem Endlager und die Bürgerbeteiligung daran ist auch Thema der Marktplatz-Sendung morgen im Deutschlandfunk ab 10.08 Uhr mit meiner Kollegin Britta Fecke am Mikrofon. Wasser ist in vielen Regionen knapp. Durch die Dürren in den vergangenen Sommern haben wir ja auch eine Ahnung davon bekommen, was Wassermangel bedeuten kann. Doch auch das Gegenteil ist nicht gut und manchmal sogar sehr schlimm. In Kenia treten viele Seen nicht nur über die Ufer, sie breiten sich aus und schlucken Land, zerstören Dörfer und Städte. Das hat mit Umweltzerstörung und auch mit geologischen Besonderheiten zu tun. Antje Diekans berichtet.
Am frühen Morgen startet Titus Kangor zu einer Bootstour auf dem Baringo-See in Kenia. Er arbeitet für eine Umweltschutzgruppe. Regelmäßig macht er Bestandsaufnahme. Was hat der See in den vergangenen Tagen alles geschluckt? Aus dem Wasser ragen schon nach wenigen Metern ein paar Häuser. Die Wellen tanzen um ihre Dächer. Der Rest von ihnen ist untergegangen. Ganze Dörfer sind in den vergangenen Monaten versunken. Samt Schulen und Kirchen.
Selbst das Krankenhaus war hier. Es war in Nähe der Siedlungen gebaut worden, damit die Menschen leicht dorthin kamen. Jetzt haben wir nur noch ein Zelt, das uns das Rote Kreuz gespendet hat. Das ist jetzt unser Krankenhaus.
Lange Jahre war die größte Sorge der Menschen hier, dass der Baringo-See schrumpfen und sie nicht mehr mit Wasser versorgen könnte. Doch inzwischen fürchten sie nichts mehr, als dass er sich weiter ausbreitet. Der See überschwemmt alles. Auch andere Gewässer in der Umgebung gehen über die Ufer. Eine Folge von Klimawandel und Umweltzerstörung, sagt Professor Elias Maranga, der die Ursachen erforscht.
Unsere Städte wachsen immer mehr. Bäume werden gefällt, was schlecht für das Klima ist. Sie helfen sonst durch ihre Wurzeln mit, dass Regenwasser auch in tiefere Schichten eindringen kann. Und sie verhindern, dass die Oberfläche der Böden weggespült wird. Fehlt die Vegetation, kommt es zur Erosion.
Zur Regenzeit sind die Flüsse in Kenia inzwischen oft rotbraun vor Schlamm. Der wird in die Seen gespült und hebt sie quasi von unten an. Der Pegel steigt. Ein anderer Grund hat mit den geologischen Besonderheiten der Region zu tun. In Ostafrika stoßen mehrere Erdplatten zusammen, die sich voneinander entfernen. Jetzt beschleunigt durch den Klimawandel.
Wenn Berge abgetragen werden und Gletscher schmelzen, gelangt viel Wasser in die Ozeane. Dadurch bekommen sie mehr Gewicht. Das System muss sich wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir sprechen von einer isostatischen Ausgleichsbewegung.
Durch diese Bewegung wird Wasser aus tieferen Erdschichten nach oben gedrückt und gelangt ebenfalls in die Seen. Die Folge sind Überflutungen. Das Leben in der Region ändert sich für die Menschen komplett. In einer einfachen Hütte etwa 50 Meter vom See entfernt. Ral Pokopus hat Wasser geholt, um damit Geschirr abzuspülen. Sie musste vor einigen Wochen umziehen. Seitdem funktioniert alles nur noch behelfsmäßig.
Mein Haus ist überschwemmt worden. Es war schwer, etwas Neues zu finden. Fast alles ist zerstört worden.
Wie ihr geht es vielen. Dutzende Familien haben ihre Häuser verloren. Sie leben in den wenigen verbliebenen Hütten und beobachten mit Sorge den ansteigenden Pegel.
Alle Leute haben Angst. Das Wasser steigt ja immer weiter. Keiner weiß, ob es jemals aufhört. Wenn es hier ankommt, bleibt nichts mehr übrig, wo wir noch hin können. Dann können wir nur noch wie Flüchtlinge in Zelten leben.
Ein Beitrag von Antje Diekans. Und an dieser Stelle eine Meldung. Bei der Parlamentswahl in Grönland hat die linke Umweltpartei Inuit Ataqatigiit einen klaren Sieg errungen. Wie das veröffentlichte Ergebnis zeigt, lag die Partei mit über 36% der Stimmen vor der sozialdemokratischen Konkurrenz. Das beherrschende Thema im Wahlkampf in dem zu Dänemark gehörenden autonomen Territorium war ein Bergbauprojekt zum Abbau von seltenen Erden und Uran, das die Inuit-Partei verhindern möchte. Die Sozialdemokraten hatten die Abbaupläne allerdings bisher unterstützt. Die Mehrheit der Einwohner Grönlands lehnt das Projekt aber wegen Umweltrisiken ab. Zu unserem nächsten Thema. Weitaus die meisten Computernutzer verwenden das Betriebssystem Windows von Microsoft. Das lockt Betrüger geradezu magisch an. In letzter Zeit haben wieder viele Menschen Anrufer angeblicher Microsoft-Angestellter bekommen. Die Anruferinnen oder Anrufer geben vor, ein Computerproblem lösen zu wollen. Doch in Wirklichkeit wollen sie an das Geld der Angerufenen und sie schaffen allenfalls Computerprobleme und lösen sie nicht. Robert Ackermann berichtet darüber.
Wenn die Betrüger anrufen, klingt das für die Opfer so oder so ähnlich.
Hallo, mein Name ist Jessica. Ich arbeite für die Technikabteilung von Windows.
Die Anruferin fragt nach dem Computer, es gäbe ein technisches Problem.
Wir haben eine Warnung von Ihrem Computer erhalten und werden Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich werde Sie anleiten.
Wer sich auf das Gespräch einlässt, wird oft aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, zum Beispiel den TeamViewer von Microsoft. Darüber können die Anrufer dann sensible Informationen vom Rechner des Opfers ausspähen, Passwörter und Kontodaten. Auch Schadsoftware wird häufig installiert, um später Geld zu erpressen.
Dort wird eine Bedrohungshaltung aufgebaut und dort wird auch sehr stark sondiert von den Tätern. Ist derjenige zugänglich für diese Masche?
Sagt Hubert Schuster vom Landeskriminalamt Berlin. Die Betrüger forderten in der Regel mehrere hundert Euro. Mehr sei bei Privatpersonen kaum drin, so der Polizist. Ein neuer Laptop sei dann billiger. Trotzdem lassen die Anrufer von einzelnen Nummern offenbar nicht ab. So auch bei Jan Schäfer, der eigentlich anders heißt. Er wird vom vermeintlichen Windows-Support regelrecht terrorisiert.
Die rufen täglich an, außer an Wochenenden. Das beginnt schon morgens und manchmal ist es eben dann bis abends 7, 7:30. Und das sind inzwischen 1 bis 3 Anrufe pro Tag. Das ist schon eine erhebliche Belästigung.
Er hat sich noch nie auf das Gespräch eingelassen, sagt er, wurde aber schon mehr als 1000 Mal angerufen. Schäfer hat deswegen die Telekom kontaktiert, die Polizei, die Verbraucherzentrale, die Bundesnetzagentur. Helfen konnte ihm bisher niemand. Das Problem? Die Anrufe sind nicht verfolgbar und haben falsche Absendernummern, mal aus Indien, mal irgendwo aus Bayern.
Mich stresst die Tatsache, dass man gegen solche Anrufe nichts machen kann und ich natürlich zum Telefon gehe und dann eben diesen Misserfolg jedes Mal wahrnehme. Ich habe es nicht geschafft, diese Anrufe abzuwehren.
Microsoft kennt die Masche. In einer eigenen Abteilung kümmern sich rund 80 Leute um Cybercrime. Dabei geht es um Botnetze und Kindesmissbrauch, aber eben auch um Online-Scams im Namen der Firma. Die Betrüger kämen oft aus Indien und seien professionell organisiert, so Microsoft-Ermittler Joachim Rosenöger.
Da sind also Callcenter-Agents, die wie bei einem Verkaufs-Callcenter eben in einem großen Raum sitzen, wo es sogenannte Floor-Manager gibt, die auch noch zu weiteren Umsätzen antreiben.
Seine Abteilung sammelt über ein Online-Formular Meldungen von Betroffenen, um die kriminellen Callcenter zu finden.
Die Vielzahl der Kundeneingaben hilft uns dann, bestimmte Callcenter rauszufiltern. Denn oft arbeiten diese Callcenter mit Domains oder mit E-Mail-Adressen, Wir machen aber auch selber Testanrufe. Das heißt, wir lassen uns selber reinlegen, wir bezahlen dann vielleicht auch mal, arbeiten dann mit Kreditkarteninstituten auch zusammen, um Zahlungswege für solche Betrüger dann zu blockieren.
Die Microsoft-Ermittler arbeiten unter anderem indischen Behörden zu, mit Erfolg. Vor 2 Jahren gab es rund 50 Festnahmen in Delhi. An der Situation ändert sich durch solche Aktionen allerdings wenig. Seitdem haben sich Zehntausende weitere Scam-Opfer bei Microsoft gemeldet. Dunkelziffer unbekannt.
Überfall für Microsoft-Mitarbeiter war das, ein Beitrag von Robert Ackermann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das Grundbuch ist kein öffentliches Register und für den Ausdruck braucht man ein berechtigtes Interesse. Manche Firmen versuchen mit der Beschaffung von Grundbuchauszügen Geld zu verdienen. Dabei geht es genauso leicht ohne zwischengeschaltete Dienstleister. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Gibt man das Suchwort Grundbuchauszug in der Suchmaschine im Internet ein, findet man Anzeigen privater Online-Anbieter, die über ihre Internetseiten den Online-Abruf von Grundbuchausdrucken gegen ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt anbieten. Sureya Kurucu ist Notarin in Essen.
Das ist oft deutlich höher als die amtliche Gebühr. Einige Amtsgerichte weisen bereits darauf hin, dass Fälle bekannt geworden sind, in denen Online-Anbieter nicht über die erforderliche amtliche Zulassung für den automatischen Abruf von Grundbuchausdrucken verfügen. In solchen Fällen wurde trotz des gezahlten Bearbeitungsentgelts kein Grundbuchausdruck ausgestellt.
Der Weg über kommerzielle Anbieter ist also nicht erforderlich, denn bei einem berechtigten Interesse kann man Einsicht in das Grundbuch nehmen. Die Einsicht wird in der Regel durch einen Grundbuchausdruck gewählt und den darf nur derjenige bekommen, der ein berechtigtes Interesse hat. Grund dafür: Das Grundbuch ist ein amtliches, aber nicht öffentliches Register, denn dort sind personenbezogene Daten ersichtlich und die Eintragung lässt auch Rückschlüsse über die möglichen Verhältnisse zu.
Ein berechtigtes Interesse hat grundsätzlich zunächst jeder, der ein eingetragenes Recht im Grundbuch hat. Also der oder die Eigentümer, die Gläubiger einer Grundschuld oder Hypothek, beispielsweise Bausparkassen, Immobilienfinanzierer, Banken oder Versicherungsgesellschaften, oder der Berechtigte eines Wege- oder Wohnungsrechts.
Ein berechtigtes Interesse für die Einsicht in das Grundbuch haben aber auch Gläubiger einer Forderung gegen den Eigentümer, die zum Beispiel die Zwangsvollstreckung um das Grundstück betreiben wollen, zukünftige Kreditgeber, wenn das Grundstück als Sicherheit dienen soll, oder Erben eines Nachlasses gegen Vorlage eines Erbscheins. In diesen Fällen ist es sinnvoll, Einsicht in das Grundbuch zu nehmen. Es genügt nicht jedes beliebige Interesse oder gar bloße Neugier, erklärt Johanna Saul-Krickeberg. Sie ist Pressesprecherin des Amtsgerichtes in Bergisch Gladbach.
Ein solches berechtigtes Interesse muss zwar nicht nachgewiesen werden, aber glaubhaft gemacht werden. Das bedeutet, dass Gründe dargelegt werden müssen, warum man in das Grundbuch Einsicht nehmen möchte.
Entgegen der weitläufigen Annahme hat ein potenzieller Käufer eines Grundstückes selbst kein berechtigtes Interesse in diesem Sinn. Möchte also ein Kaufinteressent Informationen zu einem Grundstück bekommen und Einsicht in das Grundbuch nehmen, so geht das nur mit einer entsprechenden Vollmacht des Eigentümers. Auch im Amtsgericht kann normalerweise direkt ins Grundbuch eingesehen werden.
Dafür stehen Rechner bereit. Allerdings werden diese derzeit aufgrund der bestehenden Pandemie nicht genutzt. Wir versuchen hier im Amtsgericht möglichst alles schriftlich zu machen.
Alternativ kann der Grundbuchausdruck auch isoliert beim Notar angefordert werden, erklärt Notarin Sureya Kurucu.
Ein unkommentiert vom Notar übergebener Grundbuchausdruck kostet 18 Euro. Das beinhaltet die Gebühr von 10 Euro sowie gerichtliche Auslagen für den Datenabruf in Höhe von 8 Euro. Daneben fallen noch die Umsatzsteuer und gegebenenfalls Porto oder Telekommunikationsauslagen an, die jedoch auch gesetzlich festgelegt sind.
Die Gebühren werden dann vom Notar in Rechnung gestellt. Allerdings prüft auch er, ob ein berechtigtes Interesse besteht.
Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Friedbert Meurer moderiert nach den Nachrichten die Informationen am Mittag. Und es geht unter anderem um die Forderung nach einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen.